die Nachrichten von SRF um 10 mit Corinna Heinzmann. Ein Teil der Zölle, die US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, sind nun in Kraft. Es handelt sich dabei um die pauschalen Zölle in Höhe von 10% auf Waren aus fast allen Ländern. Die abgestuften Zölle, welche für Länder gelte, mit denen die USA aus Sicht der US-Regierung ein besonders hohes Handelsdefizit haben, treten am 9. April in Kraft. Dann sollen auch die Zölle von mehr als 30% für Waren aus der Schweiz gelten. Noch gibt es Ausnahmen, beispielsweise für Arzneimittel, Halbleiter oder bestimmte kritische Mineralien. Trump hat gestern allerdings angekündigt, dass auch für derartige Waren künftig höhere Zölle gelten könnten. Zwei Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Nach mehreren Ausbrüchen auch in Europa in den vergangenen Jahren ist die Situation rund um Mpox, früher Affenpocken genannt, etwas in den Hintergrund gerückt. Doch die Wissenschaft warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus gäbe es Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Aktuell gibt es in Afrika Ausbrüche mit 4 Varianten des Erregers. Die aktuell kursierenden Mpox-Varianten werden überwiegend durch engen Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen. In der Schweiz sind nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit derzeit keine neuen Massnahmen erforderlich. Die epidemiologische Situation sei stabil, man beobachte die Lage jedoch, heißt es vom BAG weiter. Dann der Blick aufs Wetter. Heute scheint meist die Sonne. Am Nachmittag wird es 19 bis 23 Grad warm. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Patrick Seiler.
SRF 2 Kultur, Musikmagazin.
Mit Moritz Weber. Und heute mit dem deutschen Saxophonisten Tobias Meinhardt, den manchmal einfach die Muse küsst.
Das Stück ist mir eigentlich, was ganz selten passiert, tatsächlich so klischeehaft in einem Moment gekommen, eigentlich komplett geformt. Und es hat mich so ein bisschen an die Musen erinnert, die einem irgendwas einflüstern. Ich wusste eigentlich nicht, woher das Stück wirklich kam.
Tobias Meinhardt, gleich mehr zu ihm und seiner Musik im Talk. Dann ein Hörspiel über Le Nozze di Figaro von Wolfgang Amadei Mozart, Opera Retold. Opera Retold, Figaros Hochzeit heißt es. Wir hören rein in den Neuerscheinungen. Und das neue Musiktheater des Zürchers Mischa Käser. Es heißt Tisch Leben, Stuhl Tod. Premiere ist am kommenden Freitag. Was es mit lebendigen Tischen und toten Stühlen auf sich hat, hören wir im Swiss Corner. Zuerst geht's in den Orchestergraben. Da kann es ja ganz schön laut werden. Zu laut vielleicht, vor allem auf Dauer. Aber dass es laut werden kann, das gehört halt zum Beruf eines Orchestermusikers dazu. Es ist ja auch ein Glücksgefühl, in den Wogen der Klangmassen zu versinken. Es ist Teil der Kunst. Gleichzeitig ist es ein Gesundheitsrisiko. 3 von 4 Orchestermitgliedern haben Gehörprobleme, laut einer Studie von 2019. Trotzdem ist das Thema ein Tabu. Die Musikwissenschaftlerin und Journalistin Corinne Holz hat umfassend dazu recherchiert. Meine Kollegin Elisabeth von Kallnein hat mit ihr über ihre Erkenntnisse gesprochen.
»120 Dezibel. Wenn ein Orchester so richtig Gas gibt, ist es so laut wie ein Presslufthammer. Schon die Grundlautstärke eines Orchesters liegt bei 85 bis 95 Dezibel, vergleichbar mit Großstadtverkehr. Und das mehrere Stunden am Tag, ein ganzes Berufsleben lang.« Das führt häufig zu Gehörproblemen.
Gehörprobleme kann ganz Verschiedenes heißen. Eben ein Tinnitus, es kann heißen Hyperakusis, jemand hört alles zu laut, bis hin dann zu vegetativen Reaktionen, heißt die Herzfrequenz erhöht sich, der Cortisolspiegel steigt, das ist Stresshormon, die Muskulatur verkrampft sich.
Erklärt Corinne Holz. Besonders viel Lärm ausgesetzt sind Musikerinnen im Opernorchester. Orchesterklang plus Sänger und Chor, Bühneneffekte wie ein 120 Dezibel lauter Pistolenschuss und immer mehr multimediale Effekte wie Ton- und Videoeinspielungen und Live-Verstärkung. An der Oper Zürich gibt es feste Grenzwerte für solche Effekte und klare Regeln. Sie müssen vorab getestet werden und alle Beteiligten müssen informiert werden. Corinne Holz stellt fest,
die Sensibilisierung ist da. Gleichzeitig ist der Druck da, international in der ersten Liga spielen zu können.
Und da gehören die prestigeträchtigen, groß besetzten Werke dazu, wie Der Ring von Richard Wagner. Aber
Wagner ist eigentlich zu laut für dieses Haus.
Denn für solche Schallmassen ist die Zürcher Oper eigentlich zu klein. Eine Belastung für die Orchestermitglieder. Auffällig viele hätten Gehörprobleme, sagt Holz. Die meisten würden sie verdrängen, teilweise jahrzehntelang aussitzen, mit teils heftigen Folgen, körperlich und psychisch. Darüber sprechen tun die wenigsten. Gehörprobleme seien ein Tabuthema unter Profimusikerinnen und Musikern.
Betroffene sind sehr allein. Sie können auf ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht zählen. Wenn, redet man nur hinter vorgehaltener Hand darüber.
Es hieße, wer den Lärm nicht verträgt, ist halt im falschen Beruf. Gehörprobleme aufgrund des Berufs, ein klassischer Berufsunfall, eine Berufskrankheit könnte man meinen. Aber
für mich war frappant festzustellen, ein Musiker, eine Musikerin ist gegen das größte Berufsrisiko nicht versichert.
Denn der Grenzwert für ein Unfallereignis liegt extrem hoch, 125 Dezibel bei der SUVA. Gehörschäden, die durch den Dauerschallpegel von 85 bis 95 Dezibel entstehen, die sind nicht versichert. Das müsse sich ändern, fordern Betroffene und ihre Anwältinnen. Auch in der Prävention ist Luft nach oben. Heutzutage gibt es passgenaue Ohrstöpsel, die ein natürliches Klangbild versprechen. Aber viele Orchestermusiker nutzen sie nur an Fortissimo-Stellen. Ein Drittel der Mitglieder von Schweizer Berufsorchestern schützt sich gar nicht. Sie würden das Risiko unterschätzen und Gehörschutz gelte immer noch als unkünstlerisch, sagt Holz.
Wir sind schließlich nicht auf einer Baustelle, sondern in der Oper.
Um Gehörschutz zu normalisieren, bräuchte es schon an den Musikhochschulen Aufklärungsarbeit. Aber auch die Opernhäuser müssen handeln, findet Holz. Weniger laute Regieeffekte, mehr leise Opern mit kleineren Ensembles. In der Oper Zürich prüft eine renommierte Akustikfirma zurzeit, wie man die akustischen Bedingungen verbessern könnte. Mit einem Schallsegel zum Beispiel oder einem größeren Orchestergraben. Das macht Corinne Holz Hoffnung. Und es wäre eine Entlastung für die Ohren aller Beteiligten.
Der Beitrag von Elisabeth von Kallnein. Und die Musikologin Corinne Holz hat ihre Recherche zu Gehörproblemen bei Orchestermusikerinnen und Musikern zuerst in der Wochenzeitung WOZ veröffentlicht. Titel des Artikels: Das Ohr aufs Spiel setzen. Und nun geht's aus dem Orchestergraben direkt nach If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Es ist ein Klischee, aber ein wahres Klischee. New York ist ein hartes Pflaster für Musikerinnen und Musiker, und wer es in dieser Stadt schafft, der kann es überall schaffen. Geschafft hat es der deutsche Saxophonist und Komponist Tobias Meinhardt. Nach seinem Studium, unter anderem auch an Jazzschulen in der Schweiz, ist der 41-jährige Saxophonist vor 15 Jahren nach New York ausgewandert und fühlt sich mittlerweile gut integriert in der Stadt, erzählt er. Tobias Meinhardt spielt mit Größen wie zum Beispiel der Trompeterin Ingrid Jensen, aber noch wichtiger als das Netzwerken sei für ihn die Stimmung in dieser weltoffenen Megastadt und die Kollegialität untereinander. Man greife sich unter die Arme. Wie die Kunstszene New Yorks auf die aktuelle Politik reagiert und warum Tobias Meinhardt New York so liebt, darüber hat sich Anina Salis mit ihm via WhatsApp-Call unterhalten. Und natürlich ging es im Gespräch auch um seine aktuelle Band mit neuem Album.
Sie spielen seit 5 Jahren in ihren aktuellen Besetzungen und auch in ihren anderen Projekten tauchen immer wieder ähnliche Namen auf. Wie ist es denn für Sie, zusammen Musik zu machen, zusammen Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch zusammen zu altern?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das fühlt sich für mich an wie eine Familie. Also dieser Pool an Musikern, mit denen man immer wieder spielt. Man ist ja nicht nur 2 Stunden am Abend beim Konzert zusammen, sondern auch auf Tour. 4 Stunden im Flugzeug oder im Tourbus oder im Auto und verbringen einfach sehr viel Zeit zusammen. Man lernt sich kennen, manche bekommen Kinder, man entwickelt sich weiter, man zieht in andere Städte und ist aber immer verbunden. Und für mich fühlt sich das an wie Familie und dieses Vertrauen ist für mich ganz wichtig beim Musikmachen, dem anderen voll vertrauen zu können. Das ermöglicht dann auch, dass man gewisse Risiken beim Konzert nimmt.
Und was heißt das konkret, Risiken eingehen in der Musik?
Ja, vielleicht sich von den Standardabläufen etwas zu entfernen, auch ja harmonisch. Ich vergleiche das gern mit einem Trapezkünstler, der über so ein Trapez geht und teilweise ohne Sicherheitsnetz ist dann die Band. Und wenn man mal wirklich sich verliert, was wirklich den besten Musikern passiert, dass man mal die 1 verliert, dass man harmonisch irgendwie sich verliert, ist die Band da, um einen aufzufangen und sagt, okay, I got you, ich helfe dir da wieder raus. Aber das erfordert, dass man auch das Vertrauen gegenseitig sich gibt immer wieder.
Und das ist möglich, weil ihr zusammen unterwegs seid, quasi im Fluss des Lebens, um ein anderes schönes Bild zu bringen. Und dazu passt auch ihr Song Sonic River und so heißt ja auch ihr neues Album. Und der Song oder das Stück, das ist ein nachdenkliches Stück.
Ganz genau, ja. Das Stück ist mir eigentlich, was ganz selten passiert, tatsächlich so klischeehaft in einem Moment gekommen, eigentlich komplett geformt. Und es hat mich so ein bisschen an ja die Musen erinnert, die einem irgendwas einflüstern. Ich wusste eigentlich nicht, woher das Stück wirklich kam. Und das ist für mich immer noch die Magie der Musik, was ich selbst teilweise nicht in Worte fassen kann und was mich nach all den Jahren so fasziniert an Musik, dass man manches einfach nicht erklären kann. Ich bin jetzt nicht so esoterisch, aber da denke ich mir schon, da ist noch irgendwas anderes da, was uns als Menschen und Musikern irgendwie inspiriert. Sonic River ist für mich dann auch ein Bild für die Musik, die im Fluss ist. Mich hat es immer fasziniert, wenn die Musik fließt, wenn man im Flow ist. Ich habe auch eine Arbeit damals, als ich in Basel studiert habe, über das Flow-Feeling geschrieben, wenn man sich in einer Tätigkeit komplett verlieren kann. Bei mir ist es Musik, aber das gibt es auch im Sport. Kennt sicher jeder, wenn man einfach vergisst, welche Zeit das gerade ist. Und dieses Flow-Feeling zu erreichen, ist für mich immer das höchste Ziel in der Musik.
Es ist ein Ziel, das man nicht erzwingen kann, oder? Hat auch
ganz
viel mit
genau.
Loslassen zu tun.
Ja, das ist immer wieder spannend, wie so auf einer Welle surfen. Auch man versucht, diese Welle zu erwischen. Manchmal kommt sie, manchmal kommt sie nicht. Manchmal fliegt man vom Surfboard runter. Aber genau das ist, glaube ich, das Spannende und fasziniert mich so am Jazz, dass es so unvorhersehbar ist.
Nada mais se faz.
habe einen Artikel gelesen über einen Versuch, wo man Menschen Gedichte vorgelesen hat in anderen Sprachen, die sie nicht verstehen. Die mussten dann nachher aufschreiben, um was es ging. Und über 90% haben so die Essenz, obwohl sie es nicht verstanden haben, trotzdem wiedergegeben. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich dachte, was passiert, wenn man das mit einem bekannten Gedicht macht, einer anderen Sprache? Der Panther von Rainer Maria Rilke, das kennt ja jedes Schulkind. Ich fand es interessant, dass hier in den USA Rilke jetzt nicht so bekannt ist. Also ich fand es interessant, auch einem ja nicht deutschsprachigen Publikum dieses Gedicht irgendwie näher zu bringen und fand es dann ganz spannend, das in eine andere Sprache zu übersetzen, ins Portugiesische mit Sara Serpa zusammen, dass es dann wie so ein Prisma ergibt, dass man ja, das Gedicht auch leicht verändert. Ich habe es dann noch in Verbindung gesetzt zur Harmonie von Oliver Messiaen.
Und Sara Serpa hat so eine Art zu singen, die ja auch sehr instrumental ist, finde ich.
Und lustigerweise, ich will eigentlich Saxophon spielen wie ein Sänger oder eine Sängerin. Dieses Gesangliche hat mich auch schon immer fasziniert. Ich komponiere mittlerweile auch viele Songs, wo ich erst singe, um einfach wirklich ganz verbunden zu sein zu diesem Gesanglichen, was mir manchmal so für mich jetzt ganz persönlich ein bisschen verloren geht in der ganz komplexen Modern Jazz Welt, wo ich mir oft denke, wo ist jetzt die Melodie? Und das ist für mich so ein Weg, Melodien zu finden, die man auch irgendwie singen kann.
Auch in dieser Besetzung, die mal als Quintett ist, mal kommt sie als Quartett daher. Da spielen sie ja auch mit den Farben und setzen mal den Gitarrensound ein oder nicht. Und wenn Charles Altura spielt, dann doppelt er oft ihren Saxophonton oder auch die Gesangslinien von Sara Serpa. Welchen Effekt möchten Sie da erzielen?
Ja, es verstärkt einfach nochmal die Melodielinie und es ging eigentlich los mit Trompete, als ich viel mit Ingrid Jensen an der Trompete gespielt habe, so dieses typische Blending von Saxophon und Trompete. Da hat es so angefangen, dass es mich interessiert hat, wie klingt so ein Unisono, das komplett eins wird. Und man wird nicht nur eigentlich mit dem Instrument eins, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen esoterisch, man wird auch mit der Musik und mit dem Musiker eins. Also wenn ich mit Charles dann an der Gitarre so eine Melodielinie spiele, und wir versuchen, dieselbe Melodie zu spielen, wird man auch zusammen zu einer Entity, also zu einer Einheit. Und das hat für mich auch was ganz Starkes, was extrem Emotionales auch. Also kurz gesagt, es verstärkt die Emotionalität für mich, wenn man zwei Instrumente hat, die das Gleiche spielen.
Da kommen ja wieder die Trapezkünstler in den Sinn. Die müssen ja auch über sich hinaus spüren, sonst erwischen sie die Arme des anderen ja nicht.
Genau, man muss einfach noch die Ohren weiter spitzen. Damit beschäftige ich mich auch gerade und versuche das auch zu trainieren, das aufeinander zuhören.
Ist ja auch in einem übertragenen Sinne im Moment, finde ich, etwas, das man nicht zu viel üben kann oder praktizieren kann, weil die Welt ja eigentlich im Moment ganz oft aus einfach Rausposaunen besteht und man sich eigentlich gar nicht mehr zuhört.
Ja, das ist genau. Das wird leider auch in der ganzen Welt gerade nicht so praktiziert, leider.
Wenn ich noch, bevor wir zum Schluss kommen, kurz fragen darf, wie erleben Sie denn das im Moment in New York? Wie ist da die Stimmung in der New Yorker Kunstszene?
Ja, tatsächlich Es ist wie eine schwarze Wolke, die im Moment so über uns schwebt. Jeden Tag wird man eigentlich mit neuen entsetzlichen News konfrontiert und jeder geht damit anders um. Also zum Beispiel gestern an dem Konzert haben wir das so in die Musik gegeben und uns natürlich unterhalten. Was schade ist, dass man eigentlich im Moment das Gefühl hat, man kann sehr wenig dagegen machen. Das ist anders als vor jetzt 5, 6 Jahren, wo wirklich viele Demos waren und man hat das Gefühl gehabt, es wird viel gemeinsam versucht und jetzt ist es so wie eine Lethargie. Aber ich hoffe, dass das jetzt nur der Anfang ist und dass ich merke schon, dass es jetzt so langsam am Brodeln ist, auch in der Kunstszene, dass wieder was Neues entsteht. Und was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ich habe irgendein Zitat gelesen, dass gute Kunst dann entsteht, wenn es schwierige Zeiten sind. Dann entsteht wirklich die gute Kunst. So dieser Moment in der Geschichte ist vielleicht nicht der schönste, aber vielleicht bringt er gute Kunst hervor.
Und es bleibt nach wie vor so, habe ich den Eindruck, dass New York ein Ort ist, wo Leute gerne hingehen, wo Musiker gerne hingehen, wo es viele Chancen gibt, viele Entwicklungschancen.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich immer so spannend, dass es wirklich so der typische Schmelztiegel ist. Von überall aus der Welt kommen Leute und man kann irgendwie gar keine Engstirnigkeit in diesem Metier haben. Wenn man mit so vielen Leuten spielt, die aus allen Teilen der Welt kommen, ist man gezwungen, offen zu sein. Und ich begegne eigentlich auch in dieser Welt nur offenen Menschen, die wirklich sehr viel Harmoniebedürftigkeit in sich tragen. Vielleicht klingt es sehr naiv, aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn man zu diesen Politikern, die jetzt ja diese Parolen hinausposaunen, wenn man die dazu bekommen würde, Kunst zu sehen, sei es ja mit ihnen ins Museum zu gehen oder die mal hinzusetzen und ein Jazzkonzert anzuhören oder sei es jede Art von Kunst. Ich denke, das könnte eigentlich viel bewegen, wenn die das spüren, diese Emotionalität und vielleicht auch Empathie dann mitbekommen. Vielleicht ist dieser Gedanke naiv, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn man diese Politiker irgendwie in ein Jazzkonzert bekommen würde, könnte das vielleicht was bewegen. Gemeinsam in einem Raum zu sein und dem anderen irgendwie zuzuhören, das kann so viel bewirken.
Der Tenorsaxophonist Tobias Meinhardt, meine Kollegin Anina Salis hat mit ihm gesprochen. Und in der Nähe der Schweiz können Sie Tobias Meinhardt demnächst mit europäischen Musikern hören. Am 7. April spielt der Saxophonist in Freiburg und am 11. dann in Lörrach. See you. Silenzio, komponiert und gespielt von Tobias Meinhardt. Wir haben ihn hier zusammen mit Sarah Serpa gehört.
Neuerscheinungen.
Kommen wir nun zu brandneuem im Musikmarkt. Luca Koch, du hast für uns neue Veröffentlichungen durchforstet. Was hast du heute für uns mit dabei?
Einerseits geht's heute um eine Oper, nämlich um diese. Du erkennst sie wahrscheinlich in den ersten zwei Takten.
Le Nozze di Figaro von Wolfgang Amadé Mozart. Ganz klar erkennt man sofort, aber die Instrumentierung ist hier interessant und speziell, da fehlen ja die Streicher.
Ja, und bei dieser Neuerscheinung zu Figaros Hochzeit fehlt nämlich noch ganz viel mehr. Es wird nämlich gar nicht gesungen.
Oh.
Es ist ein Hörspiel und die Musik dazu übernimmt ein Bläseroktett.
Da bin ich ja mal gespannt, wie Oper ohne Gesang geht. Und was hast du noch als zweites ausgesucht, Luca?
Bei der zweiten Neuerscheinung wird dann aber ganz viel gesungen. Da geht es nämlich um ein Chorprojekt. Nicht aber um ein neues Album, sondern um eine vierteilige Dokumentarserie von Dreisat und SRF produziert. 4 Episoden, je 45 Minuten umfasst die Serie und sie trägt den Titel «Ein Chor für alle Fälle».
Dann schauen wir doch gleich zuerst da rein. Was bedeutet denn ein Chor für alle Fälle? Das klingt irgendwie nach dieser Detektivserie aus den 80ern, ein Colt für alle Fälle.
Ja, der Titel, der führt etwas auf die falsche Fährte. Es geht um den Chor Insieme aus Aarau-Lenzburg. Ein Laienchor, bei dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammensingen. Also ein Chor für alle. Das wäre vielleicht ein treffenderer Titel.
Ich weiß nicht, ob der Insieme Chor ein integratives Chor ist. Das ist einfach ein Chor. Und jeder kommt und bringt das mit, was er kann. Und wir hatten von Anfang an Leute ohne Beeinträchtigung dabei, weil sie einfach Freude hatten und einfach die gleiche Leidenschaft. Also es ist eine Leidenschaft, die man teilt.
Ja, das hier ist die Präsidentin des Insieme-Chors, Marie-Claude von Arx. Also eben mit dem Begriff integrativ oder nicht wird hier vorsichtig umgegangen, da diese Integration von Menschen mit Beeinträchtigung, die wird einfach gelebt und die soll nicht zu viel Raum einnehmen. Also es geht um Leidenschaft, miteinander zu singen, zusammenzukommen etc.
Leidenschaft für Singen steht also im Zentrum beim Chor Insieme in Lenzburg auch. Ist denn diese Dokumentarserie «Ein Chor für alle Fälle» ein Porträt dieses Ensembles?
Ja, es ist ein Porträt, aber noch viel mehr. Also die Serie begleitet den Chor im Zeitraum von 5 Monaten bei ihren Proben für ein großes Konzert. Und während diesen Proben werden sie auch gecoacht, nämlich von der bekannten Moderatorin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin Susanne Kuenz.
Ah, Susanne Kuenz ist ja alles andere als eine Unbekannte bei SRF. Besonders die Radio- und Quiz-Sendung wie Eigermönch und Kuenz und eine oder einer gegen 100 hat sie ja moderiert früher.
Genau, und 2019 hat sie dann aber entschieden, sich wieder mehr auf ihre Schauspielkarriere zu konzentrieren.
Und auf Gesang scheinbar auch, wenn sie diesen Insieme-Chor auf ein Konzert vorbereitet. Wo war denn dieses Konzert?
Das verrät Susanne Kuenz dem Chor gerade selber in diesem nächsten Ausschnitt, den ich mitgebracht habe.
Die wissen noch nicht wo, oder?
Nein.
Aha, und das Geheimnis, das lüfte ich jetzt. Also, ja genau, machen wir einen kleinen Trommelwirbel mit Gitarre quasi. Kennt jemand das hier? Was ist das? Wer kennt das?
KKL Luzern.
Ja genau, das KKL in Luzern. Eisen. Also riesigen Saal. Ich zeige euch vielleicht noch schnell, wie es innen aussieht. Es sieht nämlich wirklich spektakulär aus. Eine mega Akustik. So sieht das aus.
Wow.
Also, für das ist natürlich gut, wenn wir wirklich so gut wie möglich sind. Weil an dem Anlass, wo wir zusammen werden auftreten, als Hauptact, notabene, werden um die 800 Leute drinnen hocken. Also, wir müssen die Nerven in den Griff bekommen. Für die Stimme und für die Musik, habt ihr eure musikalische Leitung und ich werde mit euch ein bisschen daran arbeiten, dass die Nerven nicht mit uns allen durchbrennen.
Ja, da scheint die Freude sehr gross zu sein, hier beim Insieme Chor, ein Auftritt im grossen Saal des Kultur- und Kongresszentrums Luzern. Da träumt noch manch ein Chor davon. Ich nehme an, dieses Konzert ist bereits über die Bühne, wenn die Serie die Proben für diesen Auftritt begleitet hat.
Ja, die Proben, die haben Anfang 2024 begonnen. Das Konzert war dann im Juni letzten Jahres.
Und wie war denn dieser Probeprozess?
So wie bei jedem Chor, da gibt es viele Auf und Abs, Nervosität vor der Größe des KKLs, ein Casting, wer ein Solo singen darf, Solisten, Uneinigkeiten, wie dirigiert werden soll und, und. Susanne Kunz hat ziemlich oft Tacheles geredet, wenn die SängerInnen den Text nicht geübt haben oder ihre Einsätze nicht konnten.
Traut nicht, eure Sachen zu singen. Bis hinten ins KKL. Nehmt den Moment und traut noch, wenn ihr einen Fehler macht. Aber da ist ein Mic, dass man eure Stimme hört. Also steht wirklich her zum Mic. Und nicht Angst haben. Zeigt euch. Wenn ihr ein Solo wollt, singen müsst ihr singen. Dann muss man auch den Text können.
Ja.
Ja, das ist schon ein bisschen
Arbeit. Ja, das ist wirklich wichtig, dass ihr den Text könnt. Und sonst nehmt ihr das Blatt Papier, dass ihr es jetzt wenigstens könnt üben könnt mit einem Blatt Papier vor euch.
Aber nicht Game, ey.
Ja, Susanne!
Ja, aber nicht nur sagen, meinen so.
Überzeugen Sie?
Ja, Susanne!
So habe ich es gegeben.
Klare Worte also, da legt Susanne Kunz also Professionalität an den Tag und verlangt auch etwas von den Singenden. Und hat sie denn auch das nötige Feingefühl?
Also sie sagt in der Serie selber, dass sie diesen Chor nicht anders behandeln möchte wie andere Projekte, also keine Samthandschuhe anziehen, aber natürlich bringt sie ein Einfühlungsvermögen mit. Sie freut sich sehr auf diese Arbeit, speziell, weil das eine ganz neue Erfahrung ist, erzählt sie in der Serie vor der allerersten Probe mit diesem Insieme Chor.
Ich bin in meinem Leben sehr wenig mit Menschen zusammengekommen, die eine Beeinträchtigung haben. Kognitive Beeinträchtigung, körperliche Beeinträchtigung, das findet ja eigentlich nicht so statt, diese Inklusion, von der man immer redet. Und ich finde es eigentlich sehr schön, jetzt in einem Projekt mit dabei sein zu können, wo ich eben in Kontakt kommen kann mit Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Ja, Luca, hat dich denn dieser Kontakt, das Zwischenmenschliche, gepackt in dieser vierteiligen Serie?
Ja, das kann ich wirklich sagen und mir hat sehr gut gefallen, dass der Fokus nicht darauf lag, was alles nicht geht oder schwieriger ist wegen kognitiver Beeinträchtigung der Chormitglieder, sondern dass es immer ums sängerische Potenzial ging, ums sich gegenseitig unter die Arme greifen. Ich fand sehr interessant, wie die beiden Chorleitenden Cecil und Bruno Driutti sich zu helfen wissen, wie sie den Songtext zugänglicher machen und Englisch phonetisch aufschreiben oder mit Bildern Erinnerungshilfen geben, dass die Chormitglieder ihn einfacher auswendig lernen können. Besonders berührt haben mich die ProtagonistInnen. Immer wieder gibt es in der Serie Abstecher in ihren Alltag, wie sie leben und arbeiten und was ihnen die Musik bedeutet. Und sie wachsen ihnen in dieser 3 Stunden Gesamtlänge schon ziemlich ans Herz. Also ich kann diese Serie sehr empfehlen.
Und jetzt interessiert mich natürlich noch, Luca, wie ist denn das Konzert am Schluss gelungen?
Ja, ich möchte natürlich nicht alles verraten, aber hier gibt es einen kleinen Höreindruck.
Hello again. Ich sag einfach Hello again. Toll, heute auf dieser Bühne zu stehen und zu feiern mit euch.
Nice, you come and hear the news.
So klang also der Insieme-Chor im Kultur- und Kongresszentrum Luzern letzten Sommer. Und diese vierteilige Serie mit dem Titel «Ein Chor für alle Fälle» von der Regisseurin Susanne Arnold ist in Koproduktion von Dreisat und SRF entstanden. Auf SRF 1 läuft sie jeweils am Mittwoch, seit letzten Mittwoch, seit dem 2. April, in der Sendung «Kulturplatz». Also die erste Episode lief vergangenen Mittwoch, Teil 2, 3 und 4 folgen in den nächsten Wochen auch am Mittwochabend. Alle Folgen sind aber auch bereits auf Play SRF verfügbar und Chöre im Allgemeinen werden uns auf SRF 2 Kultur dieses Jahr noch viel beschäftigen. Nur eines sei schon mal verraten, im Mai sind wir am Europäischen Jugendchor-Festival in Basel. Luca, kommen wir nun zur zweiten Neuerscheinung, die du rausgepickt hast. Wie schon erwähnt, ein Hörspiel über Le Nozze di Figaro von Mozart, ganz ohne Gesang. Wie klingt und geht das denn bitte?
Opera Retold heißt das Projekt, beziehungsweise diese Hörspielreihe des deutschen Schauspielers Frederik Böhle. Darin nimmt er bekannte Werke der Oper und des Musiktheaters und erzählt die Handlung frei, schon in der originalen Abfolge der Handlung, aber eben ohne die Arien und Rezitative. Er hat bereits Giuseppe Verdis Rigoletto und Mozarts Zauberflöte so eingesprochen. Eben nun widmet er sich Figaros Hochzeit.
Klingt interessant und ambitioniert, Luca, aber Oper ohne Gesang, das geht doch gar nicht. Das ist so ein zentrales Element dieser Gattung.
Also Musik gibt es schon. An den richtigen Stellen in der Handlung interpretiert das Bläseroktett Gutenberg Winds die Arien. Das ist ein Ensemble aus ProfessorInnen und Studierenden der Hochschule in Mainz. Und so klingt das ziemlich am Anfang des Stücks, als Figaro erfährt, dass der Graf Almaviva hinter seiner Geliebten her ist und die Arie Se vuol ballare anstimmen würde.
Und wenn das Herr Gräflein einen Tanz mit mir wagen will, spiele ich ihm dazu gerne die Gitarre. Aber er geht in meine Schule. Ich bring ihm schon bei, wie er zu springen hat.
«Se vuol ballare» aus «Le nozze di Figaro» aus dem ersten Akt, hier mal ohne Gesang, dafür in einem schönen Arrangement für Bläseroktett. Aber Luca, ganz ehrlich, vermisst du hier die Singstimme nicht auch ein bisschen?
Ich muss sagen, ich sehe dieses Hörspiel als etwas Eigenes, also nicht als Ersatz für einen Opernabend, sondern eher als Ergänzung. Frederik Böhle erzählt nicht nur den Handlungsverlauf, sondern zieht immer wieder Parallelen in die Gegenwart oder setzt das Stück immer in seinen Kontext.
Zum Beispiel?
Also die Hochzeit des Figaros ist ja der zweite Teil einer Trilogie. Der Barbier von Sevilla ist sein Vorgänger. Und da erzählt der Schauspieler Frederik Böhle eben auch manchmal, woher kommen gewisse Dynamiken und Beziehungen in diesem Stück. Oder er erklärt, dass zum Beispiel die literarische Vorlage von Figaros Hochzeit ein Skandalstück war zu seiner Zeit und den Autoren ins Gefängnis brachte. Ludwig XVI. Zum Beispiel sagte zu diesem Stück, wenn ich dieses Stück genehmigen würde, müsste ich konsequenterweise gleich die Bastille einreißen.
Ja, das war natürlich die Zeit der Französischen Revolution und eben dieses Beaumarchais-Stück «Le mariage de Figaro» war ein Riesenskandal, weil es eben diese Standesunterschiede quasi in Frage stellt. Also Handlung und Geschichtseinordnung in einem, in diesem Hörspiel.
Ja, und es geht noch weiter. Frederik Böhle schlüsselt so alle Intrigen und Pläne und einzelne Handlungsstränge auf, die ja gerade in der Opera Buffa sehr verzwickt sein können. Wer verkehrt mit wem, wer liebt wen, wer möchte sich bei wem rächen, das ist in Stücken wie Le Nozze di Figaro ja wirklich nicht ganz transparent. Das erklärt Frederik Böhle sehr anschaulich und liefert satte Beschreibungen der Charakteren und Szenen, sodass das Kopfkino wirklich sehr farbenfroh wird. Wie hier, als die Gräfin und Susanne einen Hinterhalt für den Grafen planen und den Pagen Cherubino als Frau verkleiden.
Aber nun frisch ans Werk. Cherubino soll in Frauenkleider. Und wie die beiden Damen ihn da so aus seinem Pagenlivree schälen, fällt ihnen verblüfft auf, wie ungemein weiblich und somit schön sein ganzer Leib doch ist. Da Ponte wollte der Sängerin, die Cherubino als Hosenrolle verkörpert, wohl wenigstens für einen Moment ihre Weiblichkeit zurückgeben. Die hat nämlich nun die interessante Aufgabe, als Frau einen Jüngling zu mimen, der sich unter Anleitung Susannas im Frausein übt. Also sind wir hier bei Shakespeare oder was? Den Kopf mehr in die Höhe, dafür die Augen senken, die Arme in die Mitte. Nun lasst uns sehen die Schritte. Gehen Sie auf und ab. Oh weh, schön anzusehen ist er dann doch, denkt sich Susanna beinahe widerwillig. Wenn den die Frauen lieben, so wissen sie warum.
Sehr launig beschrieben hier diese Szene aus dem zweiten Akt zur Arie der Susanna Venite inginocchiatevi. Luca, wie lange ist denn dieses Hörspiel insgesamt? Also die Oper, alle vier Akte, das dauert ja so gut 3 Stunden.
Ja, das Hörspiel ist gerade halb so lang, also in etwa 1 Stunde 40.
Also die Oper Le Nozze di Figaro auf die Essenz eingekocht quasi.
Ja, kürzer ginge das ja wirklich nicht, um das Geschehen anschaulich zu erzählen. Mir gefällt die Länge und Ausführlichkeit wirklich sehr. Ich sehe sehr viel Potenzial, das Opernrepertoire auch Kindern oder Jugendlichen so näher zu bringen, eben auch, weil viele Parallelen ins Heute gezogen werden. Es ist kurzweilig sehr schön erzählt vom Schauspieler Frederik Böhle und fließend interpretiert von diesem Bläseroktett Gutenberg Prinz. Dieses Hörspiel kann also gut für sich alleine stehen, aber es könnte sicherlich auch gut als grandiose Werkeinführung für einen Operabend fungieren.
Mhm. Ja, dann hören wir doch noch ein Stück länger rein in dieses Hörspiel Opera Retold, die Hochzeit des Figaro, und starten dafür gleich mit der Ouvertüre.
Thank you.
das Bläseroktett Gutenberg Winds in neu erzählter Oper im Hörspiel Opera Retold, die Hochzeit des Figaro, nach Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterwerk Le Nozze di Figaro. Dieses Hörspiel ist beim Label Buchfunk erschienen und gewann dieses Jahr den Deutschen Hörbuchpreis.
Swiss Corner.
Und nach Le Nozze di Figaro nun noch zu neuem Musiktheater, ein Tipp für nächste Woche. Am Freitag ist Premiere eines neuen Musiktheaters des Zürchers Mischa Käser. Es heißt Tisch Leben, Stuhl Tod. Und es sei ein musiktheatralisches Spiel zwischen Grüß Gott und Der Letzte macht den Sarg zu.
Viele Menschen nehmen ihre Wut zwar wahr, müssen sie aber nicht unbedingt ausleben, sondern finden andere Wege, um damit umzugehen. Das kann sein zum Beispiel mit Musik.
Es geht um die Phasen eines Menschenlebens. Der Mensch als Kleinkind, in der Pubertät, in der Lebensmitte und beim Sterben.
From Battery Bay up to Derrick Way and from Galway to Dublin Town. No maid I've seen like a brown that I met in the county.
Vier PerformerInnen kommen vor in diesem Werk und jeder von ihnen spielt je einmal ein Kleinkind, eine Pubertierende, einen Lebensmitter und eine Sterbende. Alle vier Performenden spielen gleichzeitig, so sind immer alle Lebensstufen auch gleichzeitig sichtbar. Und, jetzt kommen wir zum rätselhaften und etwas skurrilen Titel zurück, jedem der Spielenden wird pro Lebensabschnitt ein Gegenstand und eine Befindlichkeit zugeordnet. Boden, Stuhl, Tisch und Bett. Daher Tisch, Leben, Stuhl, Tod. Und so klingt es. Art TV war bei einer Probe dabei.
Menschen im hohen Alter brauchen einen Abstellraum. Ein Heim zur Entsorgung der Altersnöte braucht es in jedem Dorf. Im Alter haben manche keine Begabung mehr zum Leben. Die Augen werden trüb und der Verstand erlischt auf der Lebensdurststrecke. Im Altersheim ist die Stille unheimlich. Die Langeweile hält lang und breit.
Die Musik wird gespielt vom Trio 3712 und der Sopranistin Jelena Dojcinovic. Sie ist auch eine der Performerinnen. Sie alle bilden zusammen mit dem Komponisten das Ensemble Meta Jean.
Vorzeitig an der Schwelle.
Feinste Regungen, leiseste Klänge und auch die Stille sind wie so oft auch in diesem neuesten Werk von Mischa Käser wichtige Stilelemente. Die Premiere von Tisch, Leben, Stuhl, Tod ist am kommenden Freitag, am 11. April um 20 Uhr auf der Bühne S im Bahnhof Zürich-Stadelhofen. Danach gibt es noch drei weitere Vorstellungen bis am darauffolgenden Montag. Das war's vom Musikmagazin für heute. Zum Ausklang nochmal ein Ausschnitt aus Le Nozze di Figaro von Mozart, diesmal in Originalbesetzung. Am Mikrofon verabschiedet sich Moritz Weber. Bis zum nächsten Mal.
Non venite il mio diletto.
Die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Corinna Heinzmann. In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Yoon Suk-yeol zu demonstrieren. In einem mehrmonatigen Verfahren kam das südkoreanische Verfassungsgericht zuvor zum Schluss, Yoon definitiv des Amtes zu entheben. Dies wegen seines gescheiterten Versuchs, Anfang Dezember das Kriegsrecht zu verhängen. Aus Sicht des Verfassungsgerichts seien die Schritte Yoons eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität Südkoreas gewesen. Anders sehen das Yoons Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie finden, die Entscheidung des Verfassungsgerichts habe die freie Demokratie in Südkorea zerstört. Weitere Meldungen aus dem Ausland in Kurzform. Zuerst in die Ukraine. Dort sind bei einem russischen Raketenangriff mindestens 18 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, wie Nachrichtenagenturen melden. Der Angriff ereignete sich in einer Industriestadt im Südosten der Ukraine. Dann nach Myanmar. Gut eine Woche nach dem schweren Erdbeben ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen auf über 3.300 Tote, wie staatliche Medien berichten. Rund 4.800 Personen seien verletzt. Hilfsorganisationen warnen davor, dass in Myanmar nach dem Beben Krankheiten wie Cholera ausbrechen könnten, weil in gewissen Gebieten die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Wissenschaftler warnen vor einem leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus, früher auch Affenpocken genannt. In einem Fachmagazin schreibt ein britisches Forscherduo, es gebe Hinweise auf ein hohes Epidemie- oder sogar Pandemierisiko. Die Bekämpfung von Mpox müsse auf der globalen Gesundheitsagenda nach oben rücken, schreiben die Wissenschaftler. Impfstoffe müssten lokal produziert werden, damit sie schnell dort seien, wo man sie brauche. In der Schweiz. Ab nächstem Jahr gibt es keine Rekaschecks auf Papier mehr. Die Nachfrage nach den gedruckten Checks sei gesunken, schreibt die schweizerische Reisekasse Reka. Statt Papier gibt es Reka-Geld ab 2026 nur noch digital.